Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Anne und ich, wir sind heute mal ohne Gast, dafür aber mit einer Menge Buchempfehlungen für den Sommer, weil wir uns gedacht haben, euch fehlt bestimmt noch Lesestoff. Ja, also für die ein oder andere Zeit bei, keine Ahnung, 40 Grad im Schatten, will man ja vielleicht doch irgendwie mal was, vielleicht mal was anderes lesen, als man vielleicht schon irgendwie im Bücherschrank hat oder was immer ihr euch schon gekauft habt. Wir haben einfach noch ein paar Empfehlungen und Anne und ich, wir empfehlen ja immer Bücher, die wir selber einfach sehr, sehr mögen, die uns selber sehr, sehr gut gefallen haben. Und deshalb würde ich sagen, wir stürzen uns einfach mal kopfüber rein, oder?
Los geht's.
Los geht's, genau. Ja, also erwartet jetzt von mir zumindest, aber ich glaube von dir auch nicht, deine Buchliste habe ich auch schon gesehen, also nicht wirklich so jetzt so die Herzschmerz-Sommergeschichten am Strand oder so, also ich habe definitiv ganz andere Sachen dabei, die man aber eben, wenn man eben Zeit hat, einfach so auf Strecke einfach schön am Stück lesen kann und ich hoffe, der Familienroman, den ich jetzt dabei habe, der gefällt euch gut, der heißt Eine ganze Welt, ist von Goldie Goldblum und vielleicht hört ihr das jetzt schon am Namen der Autorin? Es wird jetzt tatsächlich ja ein bisschen spezieller tatsächlich, weil es geht um in dieser Familiengeschichte, die tatsächlich eine ist. Es geht um eine orthodoxe Familie, die in einer sehr orthodoxen Gemeinde in Brooklyn wohnt und die Hauptfigur, die Protagonistin, die Suri Eckstein, die erfährt von ihrer Ärztin, dass sie mit 57 noch einmal schwanger wird. Und als wenn das nicht schon genug ist, ist es nicht nur einfach eine Schwangerschaft, sondern sie erwartet Zwillinge. Und das mit 57, wo sie eigentlich schon Oma ist, ja, also sie hat eine Menge Kinder, wie gesagt, die leben streng orthodox und die haben auch schon wieder Kinder und jetzt erfährt sie, dass sie schwanger wird. Und diese Ausnahmesituation, also man kann mal gleich vorausschicken, es ist auch nicht irgendwie gespoilert, sie traut sich einfach nicht darüber zu sprechen und zwar mit niemandem, ja, und dass das natürlich nicht gut ausgeht, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, es ist halt schwierig, ja, aber für sie ändert sich damit wirklich alles, ja, also wie sie über sich denkt, über ihren Körper, wie man, also sie zweifelt nicht ihren Glauben an, ja, also das auf keinen Fall, aber sie zweifelt halt an, wie die Art und Weise, wie mit den Frauen umgegangen wird. Also sie hat jetzt plötzlich das Bedürfnis, mehr über sich und ihren Körper zu erfahren, weil auch sie weiß, bei aller Unwissenheit, die man sehr schnell merkt, weil Frauen da tatsächlich von der Bildung halt einfach auch ein Stückchen weit ferngehalten werden, das sind die Männer, die einfach alles lernen, die Frauen aber eher weniger, merkt sie, also mit 57 nochmal Mutter werden, das kann eigentlich gar nicht sein. Also wie geht denn das, ja? Und warum und was passiert jetzt eigentlich mit mir? Und diese ganzen Fragestellungen führen dazu, dass sie sich dann eben auf den Weg macht und versucht, das herauszufinden. Also was passiert da mit mir, ja? Also wie ist sowas eigentlich überhaupt möglich? Und wie gehen denn andere Frauen in meiner Situation damit um? Und sie fängt halt dann an, nebenher in der Klinik, in der Orthodoxen, die sie haben, dort eben auch mitzuhelfen, mitzuarbeiten, mit zu übersetzen vor allem auch. Also wenn dann Frauen kommen, die halt einfach auch die Sprache gar nicht verstehen, die das Englische gar nicht können, und versucht denen die Angst zu nehmen, ja, vor dem, was dann da kommt. Aber es ist natürlich kein in ihrem Alter. Und es verändert wirklich tatsächlich alles, auch wie ihr Mann mit ihr umgeht, wie ihre Kinder mit ihr umgehen. Sie verheimlicht da wirklich lange und ja, sie ist sehr korpulent, deswegen fällt es am Anfang auch überhaupt gar nicht auf, dass sie schwanger ist. Und das ist eine sehr, sehr, ja, es ist eine unglaublich herzerwärmende Geschichte. Es ist jetzt nicht das, was man vielleicht als erstes eben erwarten würde, dass sie sagt, ja, dass sie ihren Glauben irgendwie anzweifelt oder jetzt zum Revoluzzer wird. Das ist es gar nicht. Aber sie emanzipiert sich auf eine ganz besondere Art, die ein, also wenn ihr die ersten Seiten gelesen habt, lässt euch das einfach nicht mehr durch. Also dieses nicht mehr weg, ja. Das ist so, dieses Buch, das ergreift einen wirklich im Herzen. Und mir ging es zumindest so, ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu lesen. Und dieses Buch hat den Jewish Fiction Award 2020 gewonnen. Ja, nicht nur ich bin des Lobes voll, auch viele andere haben dieses Buch schon kritisiert. Ihr werdet es ganz sicher finden. Das ist ein Buch, da würde ich sagen, must read.
Da muss ich total an Unorthodox von Deborah Feldman denken, was ja auch verfilmt wurde von Netflix. Geht das so in die Richtung?
Ja, so ein bisschen. Also man lernt auch wahnsinnig viel. Ich finde fast noch mehr als bei Unorthodox. Über die Gepflogenheiten, über Bräuche, über einfach so Grundannahmen, die sind einfach so da, ja, also die uns vielleicht gar nicht klar sind, aber die die einen so vieles verstehen lassen, ja. Und ich fand das, wie gesagt, also unheimlich, ja, auch unheimlich lehrreich, genau. Also wenn du das so ansprichst, tatsächlich ist es auch sehr lehrreich, ja.
Dann mache ich mal mit einer Empfehlung weiter, wo man auch noch was lernen kann, was man vielleicht noch nicht wusste. Und zwar ist es Im Wasser sind wir schwerelos von Tomasz Jedrowski. Und das spielt in Polen 1980. Und also viele wissen da ja, also wissen nicht so viel über diese Zeit und eben wie das auch damals auch in Polen war. Und der Protagonist ist ein Literaturstudent, der merkt, dass er homosexuell ist und er kann eben mit absolut niemandem darüber reden. Er kann sich's nicht mal richtig selber eingestehen, weil das eben verboten ist. Mhm. Also einerseits gesellschaftlich geahndet, aber auch eben vom Staat. Bei einem Ernteeinsatz vom Studium aus lernt er dann Janusz kennen. Und die beiden fühlen sich eben direkt zueinander hingezogen, reden dabei auch eben nicht drüber und gehen dann nach dem Ernteeinsatz spontan auf einen gemeinsamen Zelturlaub und kommen sich da eben näher, weil sie komplett abgeschieden von der Zivilisation sind, wirklich nur die beiden an so einem romantischen See.
Und ich habe Gänsehaut.
Es ist wirklich eine wunderschöne Zeit, aber dann müssen sie eben irgendwann zurück nach Warschau und da ist dann eben auf einmal alles anders. Sie müssen sich jetzt eben verstecken und sie merken dann auch, dass sie mit diesem System komplett anders umgehen. Also die Nahrungsmittel sind beschränkt, die medizinische Versorgung ist eingeschränkt. Man, egal was man will, man muss eigentlich jemanden kennen, sonst bekommt man es nicht. Und Ludwig ist eben total frustriert von diesem System und würde eben lieber gestern als morgen das Land verlassen. Und Janusz ist aber komplett anders. Er meint eben, man muss das hinnehmen, er will nicht weg. Und er versucht eher nach den Regeln des Systems zu spielen, um ein besseres Leben zu bekommen. Und das sind eben zwei Positionen, die absolut nicht vereinbar sind. Ludwig verzichtet dann auch erstmal aufs Ausreisen, versucht quasi Janusz' Weg zu gehen. Aber Janusz bewegt sich dann eben immer mehr in einem Territorium, wo Ludwig nicht mitgehen kann und irgendwann wird es dann eben zu einer Entscheidung kommen müssen. Aber wie die ausgeht, müsst ihr selber lesen.
Ja, aber das klingt echt total schwierig. Also ist es so ein, ja, wie fühlt sich denn das Buch an? Ist es eher so ein bisschen düster oder?
Ja, düster ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber traurig einfach.
Ja,
weil man sich was Besseres wünschen würde für alle Beteiligten. Ja.
Ah, je. Und warum würdest du sagen, das ist jetzt ein Buch für den Sommerurlaub?
Also erstmal das Cover. zwei Jungs springen in einen See. Und dann ist eben auch am Anfang diese Szenen auf dem Ernteeinsatz und am See sind eben sehr sommerlich. Mhm. Da kommt man wirklich gut in Sommerstimmung.
Oh, aber traurig, Anne. Mann, was Trauriges zum Sommer.
Naja, okay, man hat ja vielleicht auch manchmal eine laue Sommernacht, wo man ein bisschen traurig sein möchte.
Ja. Aber dann habe ich vielleicht auch sowas. Das schließt jetzt sich so ein bisschen an. Ich weiß, ich hatte vor, oh Gott, ich weiß nicht vor wie vielen Folgen, hatte ich schon mal eine japanische Autorin empfohlen, die Mieko Kawakami. Und die hat ihr Nachfolgewerk, es ist jetzt im Gegensatz zu Brüste und Eier, ihr erinnert euch vielleicht, ein ganz sagenhaft tolles Buch, wie ich finde. Das ist auch relativ dick, weil ich sag's deshalb, weil das, was ich jetzt empfehlen möchte, ist eigentlich relativ schmal. Das habt ihr auch ganz schnell durchgelesen und es ist auch so ein Buch, wo man einfach wissen will, wie geht's denn aus? Ja, und ich kann jetzt auch nicht so wahnsinnig viel über das Ende erzählen. Aber es ist so ein bisschen, was glaube ich tatsächlich, also was man viel sieht im asiatischen Raum, in Filmen zum Beispiel und auch in Geschichten, dass so das Thema Mobbing zum Beispiel aufgegriffen wird sehr stark und auch sehr stark verurteilt wird. Also die, vor allem, wenn ihr so Serien vielleicht auch schon gesehen habt oder so, dann kommt es eigentlich in fast jeder Serie irgendwie vor, dass irgendjemand ein Außenseiter ist und dass es dem ganz schlecht geht und dass es aber immer Leute gibt, die dafür aufstehen und sagen, hey, das könnt ihr nicht machen, hört sofort auf. Ja, also dieses mit dem guten Beispiel vorangehen. Und das um so eine Geschichte geht es auch, aber weniger leider um das Aufstehen, sondern eher wirklich um zwei Außenseiter, die beide, also ein Mädchen und ein Junge, die beide übel gemobbt werden und irgendwie gelernt haben, damit umzugehen. Also die wissen einfach, okay, es passiert mir jetzt jeden Tag. Die sind beide 14. Also es ist kein Jugendbuch, schicke ich gleich mal voraus. Also es ist schon für uns Erwachsene. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass man das Also mit 14, oh ja, ich glaube, es ist schwer auszuhalten. Also ich fand es jetzt schwierig tatsächlich auch. Also ich habe manchmal gedacht, oh mein Gott, da muss doch jemand was machen. Ja, also das ist so, man möchte am liebsten da reinkriechen und sagen, sag mal, geht's bei euch eigentlich noch? Ja, also man muss sich irgendwie, ja, das ist so, man will was tun und ist jetzt dem Buch dann praktisch ausgeliefert. Aber das beschreibt halt einfach so ein bisschen wie, wirklich mal aus der anderen Sicht, also wie geht es denn den Kindern, die das aushalten, wie versuchen die jetzt damit umzugehen, weil die zwei, um die es da geht, die lernen sich irgendwann kennen und springen so ein bisschen über ihren eigenen Schatten, ja, also und versuchen sich gegenseitig den Rücken zu stärken und tatsächlich gehen beide sehr, sehr unterschiedlich damit um, mit dieser Situation. Man kann jetzt aber nicht mal sagen, der eine besser als der andere oder die eine besser als der andere, sondern die haben so eine ganz eigene Art, ja, das so aufzuarbeiten und für sich so damit klarzukommen. Und zwischen den beiden, also die fangen dann an, sich Nachrichten zu schreiben und die aber so gut zu verstecken, dass eben die niemand die sieht, ja, weil sie sind inzwischen schon so geschickt, das auf der einen Seite das Mobbing auszuhalten, auf der anderen Seite aber praktisch ihre Verfolger praktisch permanent auszutricksen, ja, also so mit Kleinigkeiten, damit ihnen trotzdem halt eben noch die Freude bleibt. Und so schaffen die das, sich gegenseitig Nachrichten zu schreiben. Und das alleine ist schon so ein eigener Roman, weil sie sich da halt in diesen Nachrichten tatsächlich halt einfach ihre Geschichte nochmal anders erzählen, ja. Und man merkt sehr schnell, dass es so wie zwei verschiedene Welten sind, also wie zwei Leben, die jeweils haben. Sie haben ein Leben in der Schule und sie haben ein Leben außerhalb, von dem die Eltern auch gar nichts wissen. Also die Eltern haben überhaupt keine Ahnung, wie es denen geht, ja. Und das ist spannend wie ein Krimi. Es ist sehr beunruhigend. Es ist wirklich so, dass man, das ist auch so ein Gänsehautthema. Aber es ist halt gleichzeitig auch, es ist so feinfühlig geschrieben. Das hat sowas Zartes, ja, dass man unweigerlich eben auch an dieses Buch getackert ist und es ist ganz schnell durchgelesen und es wird euch nicht mehr loslassen, diese sehr, sehr einfühlsame Geschichte einfach von diesen zwei Außenseitern, ist großartig. Also es ist eine klare Empfehlung. Nicht nur deshalb, weil ich diese Autorin einfach auch unfassbar gut finde. Also die hat ein Talent zu schreiben. Sie kommt aus Osaka, also ist in Osaka geboren und wurde tatsächlich 2020, glaube ich, wurde dieses Buch vor allem, also das Brüste und Eier und dieses hat auch schon eine Auszeichnung gekriegt, zählt zu den 10 besten Büchern des Jahres. Genau, also eine klare Empfehlung, Heaven von Mieko Kawakami. Ja.
Das klingt jetzt aber auch nicht so wie das typische Sommerbuch. Oder gibt es da noch so einen Twist, dass die beiden sich so gegenseitig heilen? Oder?
Ja, also das tun sie tatsächlich, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil auch heilen muss man ja zulassen. Und ich habe es wirklich, also deshalb wahrscheinlich Sommerbuch, weil es halt über die Sommerferien geht. Also man erlebt die am Ende eines Schuljahres, dann kommen die Sommerferien und dann geht es wieder in das nächste Schuljahr hinein.
Oh, okay.
Genau. Heaven von Mieko Kawakami. Jetzt du, Anne, hast du was Fröhliches?
Mal gucken.
Lesenswert.
Es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen in die Richtung Jugendbuch Coming of Age mäßig. Und zwar die alltägliche Physik des Unglücks von Marisha Pessel.
Mm.
Kennst du auch?
Ja. Okay. Das ist toll. Das ist ganz toll.
Und für mich ist es eben auch ein Sommerbuch, weil ich es damals im Urlaub wirklich am Strand gelesen habe. Und das ist auch so ein richtiger Klopper. Also ich glaube, über 600, ja, fast 700 Seiten.
Ein ganz schönes Cover auch, mal so ein bisschen anders auch, fand ich damals.
Ja, das stimmt.
Das Cover so gerade vor mir, ja.
Es geht um Blue. Sie hat als Kind ihre Mutter verloren, hat eben nur noch ihren Vater, der ein Universitätsprofessor ist, sehr intelligent und eloquent. Er bleibt aber nie an einem Ort. Er geht quasi für jedes Trimester an eine andere Uni. Das heißt, sie ziehen quasi dreimal im Jahr um, quer durch die USA. Ist dann natürlich für Blue schwierig, Freunde zu finden. Sie hat eigentlich so als Bezugsperson nur ihren Vater, der sie auch, also er ist sehr beschützerisch und er versucht auch sie so in seine Richtung zu erziehen. Also er gibt ihr total viel zu lesen, worin sie sich dann auch flüchtet. Und das merkt man dann auch in ihrem Erzählstil, weil sie die ganze Zeit irgendwelche Sachen zitiert aus Klassikern oder irgendwelchen wissenschaftlichen Abhandlungen. Und wiederum dadurch ist es natürlich dann für sie auch schwer, Freunde zu finden, weil sie halt so ein bisschen besserwisserisch rüberkommt.
Genau.
Und dann fürs letzte College-Jahr will ihr Vater dann wirklich ihren ruhigen Abschluss garantieren, indem er wirklich mal ein Jahr an einem Ort bleibt und sie dann auf so eine Privat-Elite-Schule schickt. Und sie ist dann am Anfang wieder so ein bisschen außenseitermäßig. Und dann lernt sie aber Hannah Snyder kennen, ihre Lehrerin in Film. Und diese Hannah hat so eine Elite-Gruppe um sich geschart von Schülern, die so ein bisschen exzentrisch sind, so Künstlertypen, bisschen nicht so der gerade Lebenslauf, mit denen sie sich eben immer am Wochenende trifft und mit denen sie diskutiert über Filme und Philosophie und alles Mögliche. Und Hannah will eben unbedingt Blue zu dieser Gruppe dazu bekommen, weil sie total Potenzial in ihr sieht. Mhm. Und die Gruppe ist erst so ein bisschen anti, weil sie will Hannah für sich behalten. Sie sind auch so ein bisschen auf sie total gepolt, stellen immer Spekulationen über ihr Leben an und sind fasziniert von ihr. Aber im Endeffekt nehmen sie Blue dann doch auf und für sie ist das natürlich was ganz Besonderes. Sie hat jetzt zum ersten Mal Freunde, fühlt sich zugehörig und sie verliebt sich dann auch in einen der Jungen aus der Gruppe. Und es sieht erst so aus, als würde sich alles zum Positiven wenden. Aber dann passieren halt im Bereich um Hannah komische Sachen. Auf einer Party stirbt ein Mann, was erst nach einem Unfall aussieht, mehr oder weniger. Aber dann wird eben alles in der Gruppe so ein bisschen komischer. Und auf einem gemeinsamen Ausflug bringt sich dann eben auch die Lehrerin Hannah um. Das ist jetzt kein Spoiler, das erfährt man direkt am Anfang des Buches. Und die Gruppe, also es hat dann auch krasse Auswirkungen auf diese Gruppe von Jugendlichen natürlich. Und Blue ist so die Einzige, die sich denkt, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und natürlich glaubt ihr auch die Polizei nicht und sie fängt dann eben an zu ermitteln. Und das ist so dann der Punkt, wo dieses Jugendbuch sich mehr in einen Krimi beziehungsweise fast schon Verschwörungsthriller verwandelt. Ja. Das ist halt eine Entwicklung, die man überhaupt nicht kommen sieht. Und es wird dann wirklich richtig, richtig spannend. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und am Strand liegt, dieses Buch zu lesen.
Das klingt toll, ja. Also ich finde auch, das kann man gut, weil man auch so gefesselt ist und eigentlich möchte man das auch dann gar nicht mehr weglegen und man braucht halt ein bisschen Zeit dafür. Da braucht man schon ein bisschen Muße, ja. Aber ja, ich fand halt auch dieses ständige Umziehen am Anfang, ich fand das so schlimm, echt. Ich dachte, oh mein Gott, so jemand, der so gar nicht zur Ruhe kommt, ja, und so gar nicht, ja, so ankommt mal irgendwo, ne. Also das ist so, es hat schon auch so einen gewissen Mitleidfaktor, ne.
So. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wobei es auch, also ich fand es so als Beobachter lustig, wie sie immer mit ihrem Vater dann im Auto saß, stundenlang, weil sie quer durch die USA gefahren sind und sie musste ihm dann immer irgendwas vorlesen und er hat irgendwelche wissenschaftlichen Diskussionen mit ihr geführt.
Ja, aber schon ein bisschen, ja.
Ja, seltsam.
Also, apropos seltsam, ich habe auch sowas Seltsames. Also, anders seltsam, aber irgendwie auch ganz cool. Also bei dem Buch wusste ich auch nicht, da ist mal so zwischen Lächeln, weil es so irgendwie so echt skurril ist, ja, und gleichzeitig so, oh mein Gott, ja, also es ist so eine Mischung aus allem. Und auch spannend, ja, Ry Curtis, Chloris heißt das Buch, so heißt aber auch die Protagonistin. Und die Protagonistin ist 72 Jahre alt. Und die überlebt einen Flugzeugabsturz. Also sie und ihr Mann, mit dem sie glücklich verheiratet ist, die sagen sich, Mensch, es wäre doch total toll, wenn wir mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen. So eine kleine Cessna. Und die machen sich auf den Weg und dann passiert, was nicht passieren soll und wo auch keiner davon ausgeht, dass sowas jemals passiert, aber dieses Flugzeug stürzt ab. Und sie überlebt, die anderen beiden nicht. Also der Pilot überlebt tatsächlich noch ein kurzes Weilchen, was sehr, sehr spooky ist, ja. Und sie aber, sie schafft es, also sich von diesem, das stürzt halt wirklich auf so einem Plateau ab, mitten in der totalen Wildnis. Ja, also keine Chance auch von wegen, da kommt einer vorbei und der stellt es dann fest und man findet die. Keine Chance, ja. Und das Einzige, was sie hat, das spielt in den Bitterroot Mountains, also im Norden der USA. Und das Einzige, was sie hat, um irgendwie zu überleben, ist ein Stiefel, ihre Bibel und so ein paar Karamellbonbons. Ja, so der Rest ist, damit kann sie halt nichts mehr anfangen. Und damit geht die also los. Ja, also der Stiefel hilft natürlich auch von wegen Wasser schöpfen, trinken und solche Sachen. Aber eigentlich ist davon ja nichts dabei, wo man jetzt in der Wildnis überleben kann. Ja, also da, wo es halt auch eine Menge wilder Tiere gibt und nicht zu vergessen, sie ist 72. Ja, also ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Und irgendwie hat man aber das Gefühl, dass praktisch immer jemand um sie rum ist, der so das Schlimmste von ihr fernhält. Ja, also da ist jemand, der irgendwie auf sie aufpasst. Ja, naja, und dann, das ist so die Hauptgeschichte. Und natürlich wird sie irgendwann gesucht, weil dieses Flugzeug, es war ja gemeldet, ja, und plötzlich verschwindet es halt vom Radar. Und dann entscheidet man sich zuerst, ja klar, also der hat ja nochmal einen Notruf abgesetzt. Und dann versucht man natürlich, die zu finden. Hat aber gleichzeitig sagen alle, ach, das geht doch sowieso nicht. Also mal ganz ehrlich, wo die da abgestürzt sind, da ist, A, kommen wir da gar nicht hin und B, hat es auch keiner überlebt, ja. Und die Rangerin Deborah Lewis, die hat also auch so ein bisschen Problem mit allem eigentlich. Die wird mit der Suche beauftragt. Also die hat so mit Sicherheit auch nicht so ganz einfach, ja. Also die hat sich von ihrem Mann scheiden lassen und weil er in 3 verschiedenen Bundesstaaten mit 3 verschiedenen Frauen verheiratet war. Und sie trinkt ziemlich viel, allerdings nur Merlot. Und den hat sie irgendwie in ihrer Thermoskanne und sonst, ne, so heimlich irgendwo schleppt die das halt irgendwie mit sich rum, damit es halt nicht auffällt. So, und als dieser Notruf sie ereilt, dann macht sie sich halt zusammen mit so einer, also die Gruppe nennt sich dann Friends of Forest oder Friends of the Forest, macht die sich also auf den Weg und die sind auch alle total schräg. Ja, und die versuchen jetzt also Cloris zu finden. Und wie gesagt, also Cloris lernt in der Wildnis aber jemanden kennen, der definitiv nicht gefunden werden möchte und der ihr aber das Leben rettet. Und keine Ahnung, wie das ausgeht. Wird sie gefunden? Will sie gefunden werden? Was passiert da eigentlich? Das sind so 2 Parallelgeschichten, also diese skurrilen Leute da oben, ja, Leute, die auch daran glauben, dass man sie findet, ja, weil man findet ja die Leiche nicht. Also Cloris muss ja irgendwo hin sein, ja. Und dann halt eben die Geschichte von Cloris ist extrem fesselnd und ja, es ist ein Sommerroman, weil es spielt im Sommer in den Wäldern und mit einem Flugzeugabsturz, ja, also aber es ist total spannend und ist auch sehr schräg, ja.
Klingt fast wie ein Krimi oder Thriller.
Ja, es ist ein Abenteuerroman, okay. Eher. Weil es geht wirklich eher um dieses Überleben in der Wildnis. Man erfährt da relativ viel dazu. Also wie mache ich denn das eigentlich? Wie komme ich mit möglichst wenig oder mit gar nichts eigentlich klar? Weil ein Stiefel und Karamellbonbons und eine Bibel ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, vor allem, wenn man nicht die richtigen Klamotten anhat. Und genau, also es ist eher ein Abenteuerroman.
Ich muss unbedingt wissen, hilft ihr die Bibel dann noch?
Ja, ein bisschen.
Okay.
Ja. Ja.
Die Brücke zu meinem nächsten Roman zu schlagen ist schwierig. Er spielt zum größten Teil auch in Amerika.
Ja, guck, das ist die Überleitung, Anne.
Und zwar ist das So wie du mich kennst von Annika Landsteiner. Mhm. Da geht es um 2 Schwestern, die in einem ganz kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen sind und sie waren immer unzertrennlich. Bis eben dann die Jüngere wegen eines Mannes in die USA zieht. Und die Ältere bleibt ihr ganzes Leben lang in diesem Dorf und wird dann Lokaljournalistin da. Also sie haben halt ein komplett anderes Leben. Die jüngere Schwester wird dann auch relativ erfolgreiche Fotografiekünstlerin und führt da eben ein ganz anderes Leben als ihre Schwester. Trotzdem besuchen sie sich immer noch so oft es geht und haben immer noch ein gutes Verhältnis zueinander, bis Marie, die Schwester in New York, bei einem Unfall stirbt. Und das ist natürlich eine extreme Erschütterung für Carla, ihre Schwester, mit der sie erst überhaupt nicht klarkommt. Und das Buch setzt eben ein, als sie nach New York fliegt, um diese Wohnung aufzulösen. Über den Sommer, deswegen ist es ein Sommerbuch.
Okay.
Und es ist eben erst geplant, dass sie da wirklich vielleicht eine Woche oder so, und dann ist alles erledigt. Mhm. Aber als sie eben in dieser Wohnung ist und anfängt, die aufzuräumen, was ja auch total schwer fällt, findet sie eben ein paar Sachen und merkt dann, dass sie ihre Schwester wohl doch nicht so gut kannte, weil da eben ganze Aspekte ihres Lebens sind, die sie nie erwähnt hat. Und dann will sie eben natürlich mehr herausfinden und bleibt immer länger. Sie schlüpft quasi in das Leben ihrer Schwester, trifft sich mit den gleichen Leuten, mit denen sie sich getroffen hat, geht an die gleichen Orte, macht die gleichen Sachen.
Okay, und das ist auch spannend.
Ja. Also ich dachte auch eine Weile, das ist dann so eine typische Geschichte, wie sie merkt dann eben, dass sie eigentlich auch gerne in der Großstadt wohnen würde und alles. Aber das ist überhaupt nicht so, gar kein Klischee. Es ist wirklich so, dass sie halt das braucht, um mit ihrer Schwester dann eben ins Reine zu kommen, so mehr oder weniger. Und es ist einfach eine total herzerwärmende Geschichte, obwohl dieser Anfang eben so traurig ist. Aber es ist wirklich eine ganz positive Geschichte, auch wenn es jetzt nicht so klang.
Das klingt jetzt gerade nicht so, aber macht auf jeden Fall neugierig, weil die Idee ist ja eigentlich schon cool, dann zu sagen, ich gehe jetzt an die Orte, wo meine Schwester war, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt, wie das so ist. Ja, hat ja auch was von Abschied nehmen, ne? Also auf eine besondere Art, ja. Okay. Wie finde ich jetzt die Überleitung zu meinem? Jetzt wird's echt ernst, nämlich tatsächlich. Also wir sind in Amerika, wir bleiben da auch. Und das Buch habe ich deshalb jetzt dabei, weil gerade Teil 2, oder was heißt gerade, ja, ist jetzt ein paar Tage her, aber nicht so ewig lang, ist ja Teil 2 rausgekommen. Und dann dachte ich, den Film kennen wahrscheinlich viele von euch. Und dann dachte ich mir, ich kenne den auch. Aber es ist ja wie immer so mit Filmen, ne? Und dann dachte ich, nee, jetzt liest du mal in aller Ruhe nochmal Teil 1, bevor du mit Teil 2 durchstartest. Und zwar ist die Rede von The Circle von Dave Eggers. Und ich finde tatsächlich, das ist das Buch unserer Zeit. Also beide. Auch Avery kann ich, also schließe ich gleich mit an, ja, weil Avery ist Teil 2. Und auch das, das passt einfach so unfassbar gut in diese Zeit. Und es ist ein bisschen beängstigend, weil The Circle ist, glaube ich, 2017 erschienen. Das heißt also noch vor, also schon mitten in Zeiten von Facebook und Co., aber noch vor Meta und noch vor TikTok und noch vor Snapchat. Und es ist so ein bisschen scary, finde ich, weil der einfach in diesen beiden Büchern einfach so viel vorwegnimmt von Dingen, die wir jetzt schon haben und wohin die Reise gehen kann. Und darum geht's auch. Also es ist wirklich, es geht um das total transparente Internet. Also The Circle, da geht's darum, wir stellen uns vor, Meta hat es einfach auf die Spitze getrieben, ja. Also jeder will eigentlich da irgendwie arbeiten, ja. Also die haben es geschafft, dass man, dass damit sind sie dann berühmt geworden in diesem Buch mit True You, also der einzige echte Account, den wir irgendwann alle haben werden, ja. Also keine Fake-Accounts mehr, sondern jeder hat nur einen echten, einen einzigen richtigen Account und mit dem meldest du dich überall an und mit dem schreibst du auch eine Kritik für ein Restaurant oder für ein Hotel oder zu einem Produkt deiner Wahl, was auch immer, ja. Also dieser eine Account, den gibt es. Und du erscheinst auch überall mit deinem Namen. Und da fängt bei The Circle, fängt die May Holland an, die dann im zweiten Teil eine ganz andere Rolle spielt als im ersten. Aber da fängt sie an. Im Circle, also durchläuft dieses ganze Aufnahmeprozedere und ist einfach total geflasht. Vorher hat sie bei so einem Energiefirma gearbeitet und hat sich da zu Tode gelangweilt und jetzt kommt sie an im The Circle, ja. Und der Circle ist so das, da will jeder arbeiten, weil es ist einfach so total toll. Also die Leute sind toll, der ganze Campus ist total irre, ja, was den Leuten wird alles zur Verfügung gestellt. Arbeitsplätze, von denen man nur träumen kann, Arbeitszeiten, völlig beliebig, alles ist so die totale Freiheit, ja. Und dann geht es aber los, dass die praktisch also normal anfängt zu arbeiten, also so mit so Nutzerkritiken so umzugehen, ja, und darauf zu antworten, wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, ich habe das Produkt gekauft, jetzt brauche ich hier noch den Service und so, und da kümmert die sich drum. Und dann kommt Tag für Tag, und ich finde, das ist im Buch, kriegt man so eine richtige Beklemmung eigentlich, ja. Also ich glaube einfach, da geht's uns allen gleich, egal wie gut man das findet. Also völlig egal, ob man jetzt Social Media ablehnt oder ob man es total krass cool findet. Völlig egal, das ist beklemmend, weil in diesem Buch treibt der Dave Eggers genau das, was wir jetzt haben, einfach auf die Spitze. Also sie bekommt dann Tag für Tag, kommt immer wieder jemand zu ihr und sagt, ja, guck mal, du hast jetzt zwei Bildschirme. Ach, guck mal, ich habe einen dritten mit dabei, weil du musst ja gucken, dein Social Feed und hier musst du ein Sing losschicken und hier musst du deine Reaktionen drauf. Guck mal, das ist der Inner Circle, das ist der Outer Circle. Ach so, ja, und jetzt hast du hier noch einen vierten Bildschirm und irgendwann sind es, glaube ich, 5 oder 6 Bildschirme und sie muss überall ihre Aktivitäten steuern und wenn sie das nicht macht, dann kriegt sie halt kein gutes Ranking und kein gutes Ranking, schwierig, ja. Das heißt also, die ist eigentlich die meiste Zeit ihres Lebens und vor allem nachts ist sie damit beschäftigt, einfach permanent auf diese ganzen Feeds zu antworten, sich überall einzubringen, ja, Petitionen zu unterschreiben, Kritiken loszuwerden, sich zu engagieren für irgendwelche Sachen irgendwo auf der Welt, ja. Und das nimmt Ausmaße an, die total skurril sind, ja. Also gleich am Anfang, also glaube ich am ersten oder zweiten Tag, wird sie zu einem Gespräch gebeten, ja, von ihrem Vorgesetzten, der dann sagt, hey, und alle sind ja unheimlich freundlich miteinander. Also eine Kritik in dem Sinne gibt's ja eigentlich gar nicht, weil die haben sich ja alle furchtbar lieb, ja. Und dann sitzt da einer, ja, der so mit so einem ganz bedröppelten Gesicht und ihr Chef sagt, ja, also du weißt wahrscheinlich genau, worum es geht, also wir müssen darüber reden. Und sie hat keine Ahnung, sie weiß überhaupt nicht, wer ist das, wer da sitzt, ja, und was genau habe ich jetzt verkehrt gemacht. Und dann kommt halt in diesem Gespräch, kommt dann raus, so ja, sie hat, also als sie gekommen ist, hat man praktisch ihr ganzes Leben gescannt. Also alle Bilder, die sie jemals irgendwie geschossen hat, jeden Feed, jede SMS, alles, was sie jemals geschrieben hat. Und dann kommt raus, dass sie vor ein paar Jahren irgendwann mal, hat sie mal, ich weiß gar nicht mehr, ob sie eine Tour nach Portugal gemacht hat oder einfach nur gesagt hat, hey, das ist ja total toll, das würde ich auch gern mal machen. Jedenfalls tauchten Bilder von Portugal auf. Und dieser Mensch, der da mit in dem Raum sitzt, der hat also am zweiten Tag, als die May da anfängt, hat er eine Party gemacht für alle Portugal-Interessierten und hat sie eingeladen, weil der Feed ihm das vorgeschlagen hat. Der hat gesagt, hey, du machst eine Portugal-Party, guck mal, hier, die May Holland musst du auch mit einladen. Kennst du nicht, aber lad die ein, die weiß Portugal, findet die toll. Und daraufhin hat die May reagiert und hat geschrieben, hey, klingt total spannend, hat aber weder zu noch abgesagt. Und er fühlt sich jetzt, er hat diese Party gemacht und May ist nicht gekommen. Und damit fängt es an mit so skurrilen Momenten, wo wir alle denken würden, so, ja, aber wieso sollte sie jetzt da auch der zweite Tag, sie kennt den nicht. Das spielt aber keine Rolle mehr, das löst sich alles auf, ob wir uns alle kennen. Und das ist ja völlig egal. Und die May treibt es dann auf die Spitze und ist eine der ersten, die sich komplett transparent macht. Das heißt, die kriegt eine Kamera um den Hals und die zeichnet alles auf. Jedes Gespräch, es gibt nur noch 3 Minuten auf dem Klo. Ja, also die sie offline sein darf, wo sie zwar immer noch Nachrichten empfängt, aber man eben nicht zuhört, während sie auf der Toilette ist, ja. Und darum geht's einfach. Also es passieren natürlich ganz furchtbare Dinge, es passieren ganz schräge Dinge beim Ausprobieren dieser gläsernen Welt. Also wenn man davon ausgeht, dass es einfach keine Geheimnisse mehr gibt. Also natürlich wird es, und das Schlimme ist, finde ich, in dem Buch, dass man bekommt es so vorgeführt, so die guten Argumente, und man nickt die im ersten Moment ab, ja, und sagt halt, naja, wenn zum Beispiel alles transparent ist, dann wird es ja wahrscheinlich auch irgendwann keine Verbrechen mehr geben, weil wenn jeder dabei gefilmt wird, dann bringt keiner mehr jemand anderen um oder klaut irgendwas, ja. Der Effekt ist aber der gegenteilige. Und das ist extrem beklemmend. Es geht einfach, ja, es geht um diesen Vernetzungswahn und um dieses, wie aktiv bin ich denn eigentlich in Social Media? Und das einfach mal auf die Spitze getrieben, mal uns allen vor den Spiegel vorgehalten, was passiert denn, wenn wir das auf die Spitze treiben? Und was sind echte Freunde und was nicht? Und wie wichtig ist dieses, die May hat nämlich keine. Also die hat irgendwann keine mehr, ist aber total abhängig davon, von ihrem Index, ja. Also wie viele Leute können sie leiden, wie viel nicht. Und was das mit ihr macht, das hat wirklich eine ganz eigene Faszination. Und man wird ja so ein bisschen damit allein gelassen, weil das hört, also The Circle hört tatsächlich mit einem Cliffhanger auf. Das ist total übel. Aber schön ist es, dass ja Teil 2 schon da ist, ja. Also man kann einfach nahtlos weiterlesen bei Avery und schauen, was aus dem Circle geworden ist. Genau. Also eigentlich so eine Doppelempfehlung. Also beide Bücher muss man eigentlich lesen. Und das Schöne bei Avery, das sei nur schon mal gespoilert, das Tolle ist, dass es so viele Parallelen gibt. Also zu Firmen, die ihr alle kennt. Ja, also es geht um ein Unternehmen, das sich so anhört wie eine wilde Gegend in Südamerika und was die für Geflogenheiten hat. Ja, es geht um Firmen, die wir auch, also alle kennen, die aufgekauft werden von Avery und genau. Also es ist wirklich, es ist auch streckenweise so ein bisschen so, echt, könnte ja möglich sein. Also lest da rein, es ist ein Buch, dass ich jetzt auch gesagt habe, das müssen meine Kinder lesen. Also die werden jetzt dazu verdonnert. Die müssen das lesen, weil das ist das Buch ihrer und unserer Zeit. Und es ist einfach wichtig. Das ist tatsächlich ein Buch, wo ich sagen würde, oder beide, die sind einfach wichtig, dass wir sie lesen. So, mein Wort zum Sonntag.
Jetzt lass mich raten, warum das ein Sommerbuch ist, damit man im Sommer auch mal sein Handy wegtut und sich auf das reale Leben konzentriert.
Genau, Anne, genau das. Ja, also schöner hätte man das nicht sagen können, weil das muss man, glaube ich, wirklich. Also verordnet euch ein bisschen Detox und überlegt tatsächlich, ob wirklich alles da drin stattfinden muss, weil, wie wir spätestens bei Avery dann sehen, es holt uns alle ein. Genau.
Das war jetzt wirklich das Wort zum Sonntag.
Wow. Aber es ist wirklich, also es ist, ja, und ich habe, wie gesagt, und da definitiv, es reicht nicht, den Film zu gucken, weil der Film, der ist wirklich ganz anders als das Buch. Ja, auch wenn er mit Tom Hanks und Emma Watson ist. leider ist das Buch auch hier deutlich, deutlich mehr. Man muss es lesen, um in diese Tiefen einzusteigen. Es ist einfach unfassbar gut. Genau. So. Das waren unsere Sommerempfehlungen, oder Anne?
Ja, und wir verabschieden uns auch in den Detox.
Genau, wir machen Urlaub. Also, das heißt jetzt nicht, dass ihr uns nicht erreicht. Ihr könnt uns erreichen, aber wir werden wahrscheinlich nicht gleich antworten. Nämlich, uns gibt es wieder ab etwa Mitte September, kommen wir wieder mit der nächsten Folge. Und wir haben tolle Gäste. Jetzt schon, wissen wir schon, wer alles im Herbst bei uns sein wird. Und es ist eine wilde Mischung. Es geht um Bücher, es geht aber auch um Outdoor-Abenteuer. Ja, es geht um Eis, es geht um viele, viele schöne Sachen. Also seid gespannt, seid neugierig, abonniert uns. Und bevor euch langweilig wird, hört ihr einfach die älteren Folgen, weil die sind ja nicht alt. Das sind ja tolle Menschen, die wir interviewen und die wir hier vor dem Mikrofon haben. Wir wünschen euch viel Spaß, vielleicht auch mit der ein oder anderen Folge, die es vielleicht schon im Frühjahr gab. Genau. Macht's gut, schöne Ferien, bleibt gesund und wir freuen uns auf September. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher. Entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt. Denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.